Ich habe lange darüber nachgedacht, was wir an diesem heutigen Abend als ein spirituelles Thema besprechen kann, was alle inspiriert, und habe mir dann ist dann ein wichtiger Einfall gekommen. Es ist sehr wichtig, dass spirituelle Menschen sich überlegen, wie sie ihre hochbrisanten, vielleicht auch sehr tiefgründigen spirituellen Themen auf eine Weise kommunizieren, dass eben andere Menschen auch davon profitieren können, das heißt, verstehen können, was sie sagen. Es gibt Tempel, wenn man in diese Tempel hineinkommt, dann tritt man zunächst einmal in eine Atmosphäre hinein, und es ist diese Atmosphäre, die sehr laut zu einem spricht. Man wird vielleicht ergriffen, wie man schlichtweg ergriffen wird, wenn man in irgendein religiöses Gebäude tritt. Auch bei einer Kirche hat man das Gefühl, eine göttliche Gegenwart gegenüberzutreten. So, dies ist ja in dem Sinne nicht ein klassischer Tempel. Es ist nicht so konstruiert wie ein Tempel. Es gibt auch nicht einen großen auffallenden Altar hier. Wir wollen eigentlich mit diesem Govinda-Restaurant etwas anderes, als wir mit unserem Heidelberg-Tempel vorhaben. Wir möchten gerne in diesem Govinda-Restaurant eine Brücke bauen, die auf dem Ufer der normalen Menschen anlegt oder ansetzt, und Menschen, die interessiert sind, die spirituelle Erfahrungswelt dieser alten vedischen Kultur kennenzulernen, die also den Menschen hilft, von ihrem Ufer zu dem vedischen Ufer herüber zu spazieren, auf möglichst bequeme und nachvollziehbare Art und Weise. Deswegen werden in diesem Zentrum auch unterschiedliche Veranstaltungen angeboten, die zunächst einmal Menschen dort erreichen sollen, wo die sind. Also die Intellektuellen, die kriegen richtige Bhagavad Gita Seminare, ein Bhagavad Gita Kurs sehe ich hier, der so ein bisschen dort ansetzt, wo die sind. Dann gibt es für diejenigen, die mehr spirituelle Musik wollen, Bhajan-Abende, aber auch für diejenigen, die noch gerne ein bisschen ein körperliches und emotionales Wohlergehen sich wünschen, da sind Tanzimprovisationen geplant, Qigong, spirituelle Kreistänze, es geht wahrscheinlich da um den Kreis dann, sonst Klangreise mit Monochord, indischer Tempeltanz. Radha Priya, da habe ich übrigens an dich gedacht. Du könntest eigentlich den indischen Tempeltanz lernen. Du bist jetzt in dem Alter, wo man das lernt. Und auch ayurvedische Selbstmassage. Ich habe aber gehört, da muss man sich nicht freimachen, sondern da lernt man das so. So sind also auch Brückenveranstaltungen geplant, die Menschen helfen sollen, irgendwie zum Krishna-Bewusstsein zu kommen. Mein spiritueller Meister sprach einmal davon, dass es wichtig sei, zum Beispiel für spirituelle Menschen an die Universitäten zu gehen und dort Vaishnava-Theologie zu bringen. Die Physiker sollten physisch, also auf der physikalischen Ebene zeigen, wie doch alles von Gott gehalten wird. Ich möchte heute eine Vorlesung geben, die poetisch ist. Für diejenigen, die poetisch sind. Ich sehe immer, sie erinnern mich daran, dass meine Lautstärke noch nicht stark genug ist. So ist besser. Vielleicht fast jetzt ein bisschen zu laut, oder so ist gut. Ist es unangenehm für euch, diese Lautstärke, oder es geht, man kann es tolerieren. Gut, dann noch ein bisschen weiter weg. Ich möchte heute Poesie in den Dienst Krishna stellen, und zwar kontemporäre, zeitliche Poesie. Ich möchte einen poetischen Bogen gerne spannen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle von euch erreichen werde. Es geht mir in meinem Vortrag heute um Verbindung. Es ist eine ganz alte Voraussetzung des Yoga-Gedankens, dass die Vollkommenheit bereits in uns enthalten ist. Der spirituelle Weg, den man praktiziert, ist nicht dazu bestimmt, etwas auf unser Verständnis oder auf unser Hiersein aufzupfropfen oder aufzusetzen. Nein, echte spirituelle Praxis soll das, was in uns bereits enthalten ist, zum Vorschein bringen. In der Shvetashvatara Upanishad finden wir die Geschichte von dem arroganten Schüler, der denkt, durch sein weltliches Wissen alles verstehen zu können. Dieser Schüler geht zu einer hochanspruchsvollen Ausbildung und kommt dann nach Hause zurück, wo sein Vater, ein einfacher Brahmana, ihn empfängt. Und sein Vater fragt ihn: Sveta Ketu, hast du gelernt zu denken, was nicht gedacht werden kann? Hast du gelernt zu verstehen, was nicht verstanden werden kann? Sveta Ketu, sprich, hast du gelernt zu sehen, was nicht gesehen werden kann? Und Sveta Ketu, der Arrogante, kratzt sich verlegen am Kopf: Nein, mein Vater, diese Kunst habe ich nicht gelernt an den Universitäten. Aber was meinst du mit deiner seltsamen Frage? Wie kann man sehen, was nicht gesehen werden kann? Wie kann man denken, was nicht gedacht werden kann? Sveta Ketu, sagt daraufhin der Brahmana, geh zu diesem Baum, dem Pilo-Baum, und bringe mir eine Frucht. Ich werde dir lehren, zu sehen, was nicht gesehen werden kann, und zu denken, was nicht gedacht werden kann. Sveta Ketu geht hin, kommt mit der Frucht zurück, und sein Vater sagt ihm: Sveta Ketu, was siehst du? Eine Frucht, Vater, sehe ich, eine Pilufrucht. Sveta Ketu, du siehst ohne zu sehen. Siehst du irgendwas, was darüber hinausgeht? Sveta Ketu versteht und sagt: Vater, dann müsste ich ein Messer nehmen. Der Vater reicht ihm lächelnd das Messer. Er schneidet die Frucht auf und er sagt: Vater, jetzt sehe ich Schale, Frucht, Fleisch und Kern. Sveta Ketu, schau tiefer. Er macht den Kern auf. Er sagt: Ich sehe das Äußere des Kerns. Und Vater, ich sehe das weiße Innere des Kernes. Sveta Ketu, ist das etwa alles, was du siehst? Sveta Ketu versucht noch im Weißen zu bohren, aber er sieht nichts Neues und sagt: Ja, Vater, das ist alles, was ich sehe. O Sveta Ketu, Kind, du siehst ohne zu erkennen. Herzlich willkommen. Ich sehe im Kern einen gewaltigen Pilobaum. Ich sehe in diesem Baum viele Pilo-Früchte, die wiederum viele Pilo-Bäume in sich tragen, welche wiederum viele Pilo-Früchte haben, die wiederum viele Pilo-Früchte in sich tragen. Ich sehe, Sveta Ketu, das Brahman, die Energie Gottes, die all dieses zusammenhält und das Unmögliche, das Unsichtbare, das jetzt nicht zu Denkenden sichtbar macht, möglich macht und denkbar macht. Sveta Ketu ist begeistert und schließt sich auch einem spirituellen Weg an. Das ist die klassische Geschichte der Svetashvatara Upanishad, die uns drängt, die Dinge nicht fördergründig, sondern tiefgründig zu verstehen und zu verstehen, was dahinter ist, was da drin ist, was die implizite Ordnung ist. Meine lieben Devotees, liebe Freunde und liebe Skeptiker, es gibt zwei Betrachtungsweisen, und ich hatte das in Tattva Vichar und Rasa Vichar erklärt am Anfang des Abends. Im Allgemeinen heißt es die Apara Vichar, das heißt die äußere Wahrnehmung, und die Tattva Vichar, das heißt die spirituelle Wahrnehmung. Und mit der spirituellen Wahrnehmung schauen wir immer in die Tiefe. Dann sehe ich nicht mehr einen hochgewachsenen jungen Mann, sondern ich sehe eine ewige spirituelle Seele, die eine ewige Reise hinter sich hat und sich jetzt sehnt, ins Königreich der Liebe zu gehen, nach Goloka Vrindavan. Und so sieht man. Nun, diese Idee, dass etwas Göttliches im Äußeren verborgen ist, taucht auch in der Weltliteratur auf. Michelangelo wurde einmal gefragt, wie er diese wunderschönen Formen machen würde. Und er sagte, ich sehe sie bereits im Marmor. Ich brauche nur noch mein, wie nennt sich das, Steinmetzgerät zu nehmen? Also mein Meißel und mein Hammer zu nehmen und den Engel zu befreien. Dann sehe ich ihn. Und ich möchte euch einmal vorlesen, was eine andere Literatur, die sehr verbreitet war in Amerika, zu dem Thema sagt, und euch dann ein Lesebeispiel von Hermann Hesse geben. In diesem Buch, das später entsetzlich flach verfilmt wurde, wie das immer in Amerika ist, wird von der innewohnenden Ordnung gesprochen, und zwar in Anlehnung an die Bhagavad Gita. Das Buch hat die Bhagavad Gita Thematik auf einen Golfplatz, auf die Fairways des Golfplatzes runterdividiert und setzt sich unter anderem mit Themen wie Seele, dann Karma und auch die universale Form Gottes, die alles einschließt, auseinander. Nun, hört euch mal an mit Schmunzeln. Ihr dürft allerdings nicht aufhören, euch zu konzentrieren. Es wird für euch jetzt eine kleine intellektuelle Herausforderung geben, die Seele in dem zu erkennen, was ich jetzt zitiere. Ich glaube, sagt dort die Hauptperson, er heißt Begavans, wie Bhagavan zu seinem Schüler Arjuna. Ich glaube, wir alle verfügen in uns selbst über einen wahren, ursprünglichen Schwung, der nur uns allein gehört. Jeder verfügt über einen Schwung, mit dem er geboren wurde. Nicht im Golf, da muss man einen Schwung machen, man holt aus und peng, haut auf den armen Ball ein. Wie in einem Standbild existiert unser ursprünglicher Schwung bereits sozusagen noch im Stein verborgen. Nehmen wir einmal den Schwung, ich meine seine metaphysische Existenz. Er hat keine eigene, objektive Wirklichkeit, keinerlei Sein, außer, nein, es sei denn, unser Körper bringt ihn hervor. Wenn der Golfspieler jetzt ausholt und dann den Schwung macht, dann ist er da. Aber er war schon vorher da, so wird gesagt. Aber wer wollte verleugnen, dass er dennoch existiert, außerhalb unserer Körper, wie auf einer anderen Ebene von Wirklichkeit? Verstehe ich Sie da richtig, Sir? Fragte Kieler, der Sportjournalist. Setzen Sie den Schwung mit der Seele gleich, mit der ursprünglichen Seele? Ich ziehe das Wort selbst vor, entgegnete Begavans. das ursprüngliche Selbst. In ihm erst sehe ich den Grund für die unendliche Faszination am Golfspiel. Das Spiel ist eine Metapher für die Suche der Seele nach ihrem wahren Ursprung und ihrer Identität. Als Selbstverwirklichung, meinen Sie? Wenn Sie so wollen, der Dichter Wordsworth sagte einmal, wir betreten die materielle Ebene nicht nackt, sondern mit einem Schweif himmlischer Wolken kommen wir von Gott, der unsere Heimat ist. Mit anderen Worten, wir sind bereits im Besitz einer höchst verfeinerten und einzigartigen Seele. Nun ist es unsere Aufgabe, uns dieser Seele zu erinnern und eins mit ihr zu werden, eine Einheit mit ihr zu bilden, ein Yoga, wie man in Indien sagt. So, das ist also diese mystische Person in dem Buch The Legend of Bhagavans, nicht der Krishna Worte so im Golfspiel sagt und der dann auch einmal seinem Schüler Arjuna aus einer Krise hilft, wie Krishna den wirklichen Arjuna aus einer Krise geholfen ist. Arjuna steht nämlich auf dem Golffeld, nicht Schlachtfeld, und ist überwältigt, weil er so von den feindlichen Gegenspielern, also anderen Golfspielern, und kann jetzt nicht den Ball, der verhauen ist, also irgendwo liegt, wieder ins Spiel zurück befördern. Und wird jetzt gecoacht, dass er soll jetzt alles Wesentliche abstreifen und zu seinem Schlag finden, zu seinem Schwung finden, zu seiner Seele finden. Sag mir, wer du bist, Juna, steht da und kann nicht spielen. Wer bist du tief in dir drin, wenn alles unwesentlich abgestreift ist? Bist du dein Name Ranuvjuna? Wird er, dieser Name, diesen Schlag für dich ausführen? Bist du deine erlauchten Vorfahren im Bilderalbum? Werden sie ihn schlagen? Bist du deine Rollen, Juna? Spross, Soldat, Südstaatler, Gatte, Vater, Liebhaber, Mörder des Feindes in der Schlacht, Tröster des Freundes daheim? Bist du deine Tugenden, Juna? Oder deine Sünden, deine Heldentaten, deine Bravourstücke? Bist du deine Träume oder deine Albträume? Sag es mir, Arjuna, kannst du den Ball mit einer dieser Rollen schlagen? Arjuna versuchte, ein Nein zu stammeln. Nein? Vance drängte noch heftiger. Wer bist du dann? Antworte mir! Wer bist du, Arjuna? Bitte, geht's weiter. Vance kam noch näher, wenn das Publikum ungeduldig auf der Stelle trat und sich fragte, was zum Henker Juna vom Schlag abhielt. Alle deine Selbst sind jetzt erschöpft, Arjuna, und dahin. Nun also, schlag den Ball mit dem, was übrig ist. Arjunas Blick war verzweifelt. Aber es ist nichts mehr übrig. Und dann kommt er eben durch eine Meditation zu seinem ursprünglichen Schwung, das heißt zu seiner Seele, und dann wird es so beschrieben. Junas Schlägerkopf bewegte sich nach hinten. Bevor er den Gipfelpunkt erreichte, wusste das Publikum Bescheid. Richter Anderson wusste Bescheid. Mein Vater wusste Bescheid. Jeder, der Junas Schwung je gesehen hatte, fasziniert verfolgt hatte, alle wussten sie Bescheid. Da war sie. Sein Schwung. Ja, seine Seele. Das ist also etwas in der modernen Literatur, was uns vielleicht ein bisschen daran inspirieren kann, auch unsere Seele zu finden, unseren Schwung. Im spirituellen Leben versuchen wir nichts anderes als das, was bereits in uns vorhanden ist, aber an das wir im Augenblick nicht herankommen, wiederzukommen. dabei, und jetzt verlasse ich kurz die moderne Literatur und gehe in die Philosophie des Krishna-Bewusstseins hinein, dabei gibt es eine ganz wichtige Regel, eine spirituelle Technik, wenn ihr so wollt. Es heißt, dass die spirituelle Seele im Augenblick, das heißt in der materiellen Welt, zwischen zwei Energien lebt. Der materiellen Energie auf der einen Seite und der spirituellen Energie auf der anderen Seite. Und sie muss wählen, jeden Augenblick wählen, auf welcher Seite möchte sie sein. Ein Beispiel wird gegeben, um uns zu helfen, das zu verstehen. Es ist das Beispiel des Fisches, der in einem Fluss schwimmt und sich entscheiden kann, entweder auf der zur linken Flussuferseite zu gehen oder zur rechten Flussuferseite. Hier mal schwänzeln sich das so? Schwänzeln Fische oder sie schwimmen? Sie schwimmen, ja. Sie schwimmen da so hin und hin. So heißt es auch, dass wir als die Seele uns jeden Augenblick entscheiden müssen, auf der spirituellen Ebene zu sein. Wenn wir die Entscheidung treffen, nach Gott zu schauen, nach Krishna zu schauen, wird man von Krishnas Energie beeinflusst. Wenn wir aber die Entscheidung treffen, nach Maya, nach materieller Energie zu schauen, werden wir von Maya beeinflusst. Ist sehr einfach. Ihr könntet jetzt zum Beispiel rausgehen und sagen, wir sehen uns eine Kinoveranstaltung an. Ihr werdet sehen, wenn ihr da reingeht, wird es kommen, dass ihr euch vielleicht identifiziert mit der Tat, mit der Handlung, sagt man, glaube ich, besser. Und man wird dann, kommt dann aber auch unter eine bestimmte Energie. Wenn ihr euch aber jetzt entscheiden würdet, ich möchte für mich die spirituelle Essenz aus dieser seltsamen Vorlesung herausfinden, dann wird eine andere Verwirklichung in euch stattfinden. Im Prema Vivata wird so ein bisschen das so gesagt, wenn das Lebewesen einfach versteht, ich bin doch eine spirituelle Seele, ich gehöre zu meinem Gott, ich gehöre zu Krishna, ich bin ein Teil von ihm, dann will die Seele nicht mehr mit der materiellen Verstrickung weitermachen. Und dann ruft sie aus, oh weh, warum habe ich Maya so lange meinen Dienst erwiesen? Dann gibt Krishna dieser Seele die Kraft, Maya zu überwinden, und Maya hört auf, anziehend zu sein. Sie verliert ihre Kraft. Nun, diese Sache, dass wie Maya die Kraft über ein Lebewesen verliert, die materielle Energie, wurde einmal von Hermann Hesse sehr schön ausgedrückt. Auf eine Weise, die ich euch auch vorlesen möchte. Ich muss sagen, dass mein eigenes spirituelles Suchen sehr geprägt wurde durch Hesses Steppenwolf. An einer Stelle sagt dort der Held, geht so streuend durch die Stadt und kommt zu einer Begräbnis. Und in ihm ruft es so aus: In dieser Begräbnis endet unsere ganze westliche Kultur. Hier tragen sie jemanden zu Grabe mit verlogenen Worten. Was sie da unter die Erde scharen, ist jedoch nur das Anscheinende, das Kleid dieser Person. Und so ähnlich wird das gesagt. Und ich dachte, ich weiß ja gar nicht von der wirklichen Person, hier genau nur mein Kleid. Und habe dann, wie viele meiner Zeitgenossen, wir kommen ja aus der, ich will mal sagen, vom Hippietum angeküssten Zeit, also beeinflussten Zeit, muss man sagen, sind wir aufgebrochen auf eine spirituelle Reise. Ich war jetzt vor in einigen Tagen auf Fuerteventura, einer kanarischen Insel, wo sich die letzten Überbleibsel des europäischen Hippietums gesammelt haben und um Jayadev geschart haben. Also einen uns, vielen von uns bekannten Geweihten Krishnas, und habe dort mit den jungen Leuten nicht ganz habe denen erklärt aus der vedischen Philosophie, wie sie eine spirituelle Dimension finden können in ihrem am Ozean lebend und so weiter. Und anyways, wir kamen dann auch auf Hesse, und Hesse hat sich sehr damit auseinandergesetzt, wie es möglich sein könnte, hinter die Dinge zu schauen und wie soll ich mich ausdrücken, wirklich die hinter den Vorhang des Anscheinenden zu schauen. Und er hat eine Figur einmal gewählt, die hat er Dasa genannt. Das ist ein Sanskrit-Wort, so heißen wir alle. Ananda Vadan Dasa, Godahari Dasa, haben wir hier noch ein Dasa, Tarun Kishore Dasa, lauter Dasas. Und Dasis. Und der geht also geht richtig durch viele Dinge durch, und am Ende landet er bei einem Guru, aber er ist kein guter Schüler, er weigert sich eigentlich, diesen Unterweisungen zu folgen. Und er hat dann ein Erlebnis, und das möchte ich euch beschreiben. Dasa hatte genug und übergenug von der Träumerei des materiellen Lebens, von diesem dämonischen Flechtwerk von Erlebnissen, Freuden und Leiden, die einem das Herz erdrückten und das Blut stocken machten und dann plötzlich Maya waren und einen als Narren zurückließen. Er hatte genug von allem. Er begehrte nicht Frau noch Kind mehr, noch Thron noch Sieg, noch Rache, nicht Glück und nicht Klugheit, nicht Macht und auch nicht Tugend. Er begehrte nichts als Ruhe. Nichts als ein Ende, er wünschte nichts anderes als dieses ewig sich drehende Rad, diese endlose Bilderschau zum Stehen zu bringen und auszulöschen. Er wünschte sich selbst zur Ruhe zu bringen und auszulöschen, so wie er es damals gewünscht hatte, als er in jener letzten Schlacht sich in die Feinde stürzte, um sich schlug und wieder geschlagen ward, Wunden austeilte und empfing, bis er zusammenbrach. Aber was dann? Was kam hinter der Ruhe? Dann gab es die Pause einer Ohnmacht oder eines Schlummers oder eines Todes, und gleich darauf war man wieder wach, musste die Ströme des Lebens in sein Herz und die furchtbare, schöne, schauerliche Bilderflut von neuem in seine Augen einlassen, endlos, unentrinnbar, bis zur nächsten Ohnmacht, bis zum nächsten Tode. Da war vielleicht eine Pause, eine kurze, winzige Rast, ein Aufatmen, aber dann ging es weiter und man war wieder eine der tausend Figuren im wilden, berauschten, verzweifelten Tanz des Lebens. Ach, es gab kein Auslöschen. Es nahm kein Ende. Unrast trieb Dasa wieder auf die Füße. Wenn es schon in diesem verfluchten Ringeltanz kein Ausruhen gab, wenn schon sein einziger sehnlicher Wunsch unerfüllbar war, nun, so konnte er ebenso gut seine Wasserschale wieder füllen und sie diesem alten Manne bringen, der ihm befohlen hatte, obwohl er ihm ja eigentlich nichts zu befehlen hatte. Es war ein Dienst, den man von ihm verlangt hatte. Es war ein Auftrag. Man konnte ihm gehorchen und ihn ausführen. Es war besser, als zu sitzen und sich Methoden der Selbsttötung auszudenken. Hare Krishna, da gibt er sich hin. Und wird ein guter Schüler. Also das war so ein bisschen in einem anderen Kontemporären, also der ist ja eigentlich nicht zeitgemäß, der ist schon verstorben. Aber ist der Deutschlands meistgelesene Dichter immer noch.
Ja,
ja. 80 Millionen Auflage haben seine Bücher. Und da finde ich sehr interessant, wird erklärt, was Maya ist, was die Illusion ist. Hare Krishna. Die uns rastlos umeinander treibt. Nein, nicht dich, Petra. Das war das Glasperlenspiel von Hermann Hesse. So, ich wollte eigentlich mit diesen zwei Leseproben thank you, Karai, euch nur einen kurzen Einblick geben über wie man auch in der westlichen Kultur Ansätze findet für das spirituelle Forschen. Spiritualität ist etwas sehr Natürliches, wollte ich euch gerne zeigen, was sich im westlichen Denken auch befindet. Und ich möchte euch ermutigen, hier in diesem Kulturkeller zu schauen, was für anspruchsvolle Angebote hier gegeben werden, sodass wir irgendwie in unserem Leben die Brücke schaffen. Wir müssen dazu sehen, das sagt Krishna sehr eindringlich zu Uddhava, auf welcher Ebene wir uns befinden. In Sanskrit, was unser Adhikara ist, nicht, wo wir angesiedelt sind, und von dieser Ebene dann unsere Reise antreten, unsere ganz individuelle spirituelle Reise, die uns zu Krishna bringt. Oder wenn wir ihr wisst, mit Krishna meinen wir, Gott. Ja, damit bin ich an ein Ende gekommen, was noch gar kein Ende ist.